Bedrohung Finsternis Band 1 Xerons Odyssee Teil 4 Geschrieben von Werner Alexander Auszug gelesen von Rena Larf Kapitel 8 Auf dem Weg nach Argor Teil 1 Am gleichen Abend erreichten das Gefolge und Endiramei die ersten Ausläufer der weiten Prärie des Kitronlandes. Noch bis spät in die Nacht ging die Reise weiter, und Vai Magic gebot erst nach vielen Stunden des nächtlichen Trips die Lagerung. Argor war zwar nicht mehr weit, aber der kaiserliche Zauberer wollte nicht bei Nacht und Nebel in die Hauptstadt von Kitron einreiten. Für das Nachtlager hatte sich der weise Zauberer ein Plätzchen ausgesucht, welches wie eine verträumte Oase in der Weite der Prärie lag. Das noch fahle Mondlicht fiel sanft auf den klaren Weiher. Die Tiere der Nacht spielten ihr liebliches Konzert, und der leichte Wind ließ die Blätter der wenigen Bäume an der Wasserstelle aufrascheln. Seit etwas mehr als 2 Tagen war die Kaiserin unterwegs und reiste durch das Land, um die einzelnen Provinzen aufzusuchen. In aller Herrgottsfrühe hatten sie den Impertur verlassen, und während alle anderen zu Pferd unterwegs waren, reiste Endiramei selber zusammen mit ihrer Kammerfrau per Kutsche. Diese wurde von 4 starken Doidans gezogen, und die Kaiserin hatte beschlossen, mit der Grafschaft im Norden zu beginnen. Emperor Arms war da zwar nicht ganz einer Meinung mit der Herrscherin, er sah eine mögliche Gefahr aus dem Hochnorden kommen, doch Endira blieb bei ihrer geplanten Route. Harmonia, Argor, dann weiter nach Quaid und heimwärts über Phantasina statt zu dem Regierungssitz. »Die Smeens haben sich seit vielen Zügen nicht mehr gezeigt«, sprach die Kaiserin furchtlos, »und nur von ihrem abscheulichen Gebrüll lasse ich mich nicht einschüchtern.« Das Land der Präriekrieger sollte also die vorletzte Station sein, bevor Endira wieder in den Impertur zurückkehrte. Am ersten Tag ihrer Rundreise durch die Grafschaften von Onyx machte die Kaiserin in Hopewell County Halt. Fürst dieser Region war Sir Don de Message, der kaiserliche Botschafter. Die Route des Gefolges führte zu dem Impertur in die Hauptstadt Phantasina statt und dann über den Esk Onax Vos zu der Unterführung des Ice Mountain. Hoch über ihnen führte im Halbkreis der Allstone Ridge um den Eisberg, an dessen Fuße die Stadt Harmonia lag. Der Ice Mountain, welcher weit höher als das restliche Felsenmassiv war, unterbrach den Gebirgskamm der heiligen Berge des Lichts. Seit Jahrhunderten hatte kein Sterblicher mehr diese alten Pfade beschritten. Einst, vor sehr langer Zeit, noch zur Amtsperiode von Indrasul, regierte Baron Gellor Skander Dron im Lande Hopewell County. Er war es gewesen, der den unheimlichen Eisberg durchforstete und durch den bedrohlichen Yankgott in seine Schranken gewiesen hatte. So die Überlieferung. Sein größter Feldzug war aber der Rückschlag gegen die unheimlichen Kreaturen des Minibog, welches sich unmittelbar an das Land Hopewell County anschloss. Damals war noch Ratan Herr über jenes Moor, und die Invasion der Smeens stellte seinen ersten Versuch dar, Onyx unter seine Kontrolle zu bringen. So zumindest besagte es die Niederschrift, die von Baron Skander Drons Erben, dem wahrhaftig zauderhaften Fürsten Sir Oi Skander, verfasst wurde. Fürst Skander war eigentlich ein guter Kerl. Er versuchte jedem seinen Willen zu lassen. Doch durch diese schwache Einstellung hatte der Fürst bald einen Haufen Neider. Das eigene Volk erhob sich gegen ihn, und nach nur 2 Jahren Amtszeit war Sir Oi Skander entmachtet. Ein Bürgerkrieg entflammte in Harmonia und zog das gesamte Land Hopewell County in seinen Bann. Fürst Skander floh kurz vor dem kompletten Ausbruch des Krieges in die unwirklichen Sümpfe des Minibogs. Man erzählte sich im Nachhinein, dass er sogar bis zu den gespenstischen Nebelfelsen, die das Land teilten, durchgekommen war. Doch dann erwischten ihn nach der Überlieferung die Smeens, und man hörte nie wieder etwas von ihm. Die Finsternis hatte den bornierten Zeitgeist der Geschichte einfach so verschluckt. Der damalige Putsch währte nicht lange. Kaiser Intrasul setzte die Streiter der Gerechtigkeit ein und beendete den Aufstand noch im ersten Xyd. Danach setzte er als Provinzobersten erstmals das Geblüt der Falkenmenschen ein. Rohr Ahok bestieg nach dem Bürgerkrieg den Thron von Harmonia. Sein Gesetz erlangte Anerkennung und bis zu seinem Tod, 3 Jahre nach der Ernennung des Kaisertums Moran, regierte Rohr Ahok mit Verstand. Die Falkenmenschen bevölkerten ursprünglich jene Region, die heute als Sminiburg bekannt ist. Niemand kann sagen, welcher Umstand genau zu der Veränderung geführt hatte. Nur eines konnte bewahrt werden. Die Wüstensteppe war einst eine grüne Schlucht, die von den Rocky Hawks umsäumt war. Die Falkenmenschen lebten bis zu jener unerklärlichen Katastrophe zurückgezogen und alleine unter sich. Sie verlangten nicht nach anderen Einflüssen und hielten ihr Territorium vor jedem anderen verschlossen. Viele hundert Jahre ist es her. Über Nacht veränderte sich die Schlucht und aus dem grünen Tal wurde eine Wüstenregion. Erdbeben erschütterten das Land, ließen die Rocky Hawks versinken und neue Felsen erhoben sich gegen den Skia. Diese waren von dichten Nebelschwaden umhüllt und teilten fortan das Gebiet, welches sich der Finsternis zugewandt hatte. Die Falkenmenschen mussten ihr einst so schönes Land verlassen. Die Lebensbedingungen waren nicht mehr für sie geeignet. Grauenhafte Kreaturen krochen aus dem Boden und überfluteten das Land. Sie vertrieben das stolze Geblüt und nahmen den Plaza del Halcón für sich ein. Mit den Jahren erlangte diese Region seinen heutigen Namen, Sminiburg. Vor 50 Zyten rückte Sir Don Message an die Führungsspitze nach, und das, obgleich ein Erbe aus dem Blute Hawk vorhanden war. Doch das Schicksal hatte anders entschieden, und Ra'as Nachkomme verspürte auch keinen Drang nach dieser Position. Endira sprach nach der Ankunft in Harmonia zum Volke des Landes und offenbarte ihm, dass dunkle Tage anrückten. Sie sprach nicht im Detail, sondern deutete das Übel nur am Rande an. Dennoch bat sie die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren und den Dingen ihren Lauf zu lassen. »Es wurden Vorbereitungen getroffen«, erklärte die Kaiserin mit ihrer lieblichen Stimme. »Onyx wird sich dem Schicksal beugen, aber«, Endira lächelte trocken, »aber nicht der Finsternis.« Für die Menschen aus Harmonia waren ihre Worte rätselhaft. Sie waren undurchschaubar und höchst mysteriös. Sofort, nachdem sich Endira May zurückgezogen hatte, bildeten sich kleinere Gruppen in den Straßen der Stadt und man diskutierte eifrig über das soeben Vernommene. Don de Message, seines Zeichens auch kaiserlicher Botschafter, war die meiste Zeit außerhalb seines Regierungssitzes. Dennoch galt sein Wort als Gesetz und es kam gleich nach dem Worte der Kaiserin. Endiras Stab bei dieser Reise leitete Emperor Arms, der erste Waffenmeister. Arms stand wie ein Vater zu ihr, und die Kaiserin verbrachte viel Zeit mit dem alten Haudegen. Er diente als oberster Berater und befehligte zusammen mit Lone Star, der die Position des Feldherrn innetrug, die kleine, aber starke Armee der Gerechtigkeit. In dem Zeitalter zuvor gab es jene Streitkraft nicht, man hatte sie bisher auch niemals benötigt. Erst der Bürgerkrieg in Harmonia und schließlich der Verrat Ratans an dem Lichte und die darauffolgende harte Zeit des Heilens machte diesen Umstand nötig, und Endira gab als erste Amtshandlung nach ihrer Krönung jene Armee in Auftrag. Sie bestand aus etwa 100 Mann aus allen Sparten des Volkes. Es waren Freiwillige, die für die Kaiserin, aber besonders für das gemeinsame Land einstanden. Ein ganzes Land rüstete auf. Man hoffte zwar, dass die Finsternis nie wiederkehren würde, dennoch galt die allgemeine Ansicht, dass man besser gewappnet sei, als dass man im Nachhinein das Nachsehen habe. Alcmina, Endiras Kammerfrau und zugleich auch ihre Freundin, war ebenfalls zugegen. Alcmina war eine Frau von doch sehr stattlicher Figur, nicht schwerfällig, aber an den fraulichsten Stellen üppig ausgestattet. Über die Jahre, Alcmina kam umgehend nach Endiras Machtübernahme an den kaiserlichen Hof und stammte aus dem Volke der Präriekrieger, entwickelte sich zwischen den beiden Frauen eine starke und innige Freundschaft. Alcmina konnte ganz anders mit der Kaiserin sprechen als die übrigen Hofdamen. Sogar in der Öffentlichkeit hörte die jugendliche Kaiserin auf den persönlichen Rat ihrer Kammerfrau. Und ihr Rat war bisher noch niemals ein Fehler gewesen, auch wenn die Kaiserin schon mal ablehnte. Xaldin, der erste Diener, war auch mit von der Partie. Der geschmeidige Bursch war erst vor kurzem in das Palmer gegangen und wünschte sich nichts sehnlicher, als eines Tages ein Schwertträger für einen ehrenhaften Ritter zu sein. Das Ziel, selbst einmal einen Adelstitel sein eigen zu nennen, lag für den sportlichen jungen Mann außer Reichweite. Noch nie war ein Diener, ein Dent, in die Herrenschicht erhoben worden. Xaldin verstand es gut, mit dem Schwert umzugehen. Endira hatte den Wunsch geäußert, dass jeder Mann in ihrem Kabinett die Kunst des Waffengebrauchs verstand. Auch konnte er gut reiten. Die Natur der Dalas war Xaldin bis in die kleinste Einzelheit bestens bekannt, und so manchen wilden Duidan hatte der Diener schon gezähmt. Auch die Etikette war dem Dent geläufig. Er wusste sich gewählt auszudrücken und beherrschte lückenlos das Einmaleins der High Society. Und Starlet Mia, die Schatzmeisterin der Kaiserin. Sie war ebenfalls zugegen. Starlet hatte eine sehr geheimnisvolle Erscheinung. Selbst Endira schien offensichtlich nicht allzu viel über die junge Frau an ihrer Seite zu wissen. Zumindest gab sich die jung gebliebene Kaiserin so. Andererseits war es ebenso offenkundig, dass Endira diese Geheimnisverschleierung einfach so tolerierte und keinen Versuch unternahm, das ominöse Mysterium um Starlet Mia, die Schatzmeisterin, zu lüften. Deren dichtes silberfarbenes Haar ragte immer über die Schultern und ging sogar bis weit über die Augenlider. Manche fragten sich, wie die Schatzmeisterin überhaupt etwas sehen konnte. Ihren Brustpanzer trug sie zu jeder Tageszeit. Ihre Hände waren sehr zierlich, selbst für eine Frau, und diese wiederum verbarg sie in festen ledernen Handschuhen. Starlet war eine ruhige Person. Sie blieb lieber für sich, und durch dieses Verhalten waren viele der Meinung, dass sie das Blut der Falkenmenschen in sich tragen müsste. Doch diese Behauptung war von keiner Seite bestätigt. Damit war das Gefolge eigentlich komplett. Es gab noch ein paar Kriegersoldaten, aber im Grund war es das auch schon. Vai Magic hätte eigentlich auch noch anwesend sein sollen, aber der weise Zauberer hatte sich für die erste Etappe entschuldigen lassen. Er wollte unbedingt mit dem Geiste des alten Schamanen Kontakt aufnehmen und bat daher um einen Aufschub.
»Meine Majestät«, hatte Magic gesprochen, »ich ersuche, etwas später zu euch nachstoßen zu dürfen. Die Galadran ist äußerst kompliziert und nur mit ihrer Hilfe kann ich Goragas eventuell erreichen.«
Vai Magic gab kund, dass Endira mit ihrem Gefolge von Harmonia aus ja ohnehin in den Zauberwald eintreten würde und der Magier sich dadurch leicht zu ihnen gesellen könne. Die Kaiserin stimmte seiner Bitte zu, brach also ohne den magischen Schutz ihres mystischen Verbündeten auf und freute sich auf die Stunde, wo sie mit Magic im Zauberwald zusammentraf. Die Audienz in Harmonia dauerte nur ein paar Stunden, dann ging es schon wieder weiter. Endira wurde in ihrer bequemen Staatskutsche gefahren. Xaldin hatte gerade den Führerbock übernommen und die übrigen Gefolgsleute säumten den Wagen links und rechts ein und ritten zu Pferd. Alcmina hatte ihren Platz in der Equipage neben der Kaiserin. Von Harmonia aus ging es nordwestlich durch die Grafschaft Hopewell County in Richtung des Zauberwaldes. Auf halbem Weg zu dem Forst erschienen in der Ferne die hohen Spitzen der Nebelfelsen, und den Reisenden wurde gewahr, dass sie in unmittelbarer Nähe zu dem unheimlichen Smini-Bog waren. Xaldin ließ die Randas schneller ausschreiten
Auch Emperor Arms und die Krieger trieben ihre Pferde an. Dicke, sich nach allen Seiten ausbreitende Nebelschwaden bedeckten und umzogen die Gipfel der Felsen und das abscheuliche Schreien der Smeens. Ihre Rufe klangen wie rostige Angeln, ertönte aus dem sumpfigen und todbringenden Gebiet. Endiramee hatte noch niemals eine dieser Kreaturen gesehen, und es gab auch keinen Grund, keine Veranlassung, dieses Unwissen zu füllen. Der Ritt ging zügig voran, und schon bald verschwanden die düsteren Felsen des Miniborg im Hintergrund. Vor ihnen erschien am Horizont ein saftig grüner Streifen Waldes, und das Licht sowie die beiden Sonnen schienen in dieser Region des Landes viel heller und intensiver zu scheinen. Erneut überquerten sie den Esk Onax Vos. Dieser Fluss entsprang am westlichen Rand des Zauberwaldes und floss sich langsam ausbreitend durch das magische Gehölz. Bereits in Hopewell County war das Bächlein ein großer Fluss, und er verstärkte sich mit jedem Meter, den er sich erarbeitet hatte. Der River strömte nahe an Harmonia vorüber, bahnte sich einen Weg durch die heiligen Berge des Lichts und umrundete südöstlich die Landeshauptstadt Phantasina-Stadt. Im Anschluss teilte der Strom noch den Kaiserplatz, bevor er durch eine Schleuse in das Becken des Witch Harbors mündete. Die ersten Bäume, es waren unendlich hohe Tannen, erschienen vor den Reisenden, und kurz darauf verließen sie das Gebiet Hopewell County und überquerten die Grenze in den Zauberwald. Die Bäume flüsterten der Kaiserin zu. Sie begrüßten die junge Frau und wünschten ihr alles Gute zum bevorstehenden Jahrestag der Benennung und besonders für ihre schicksalshaften Stunden. Endiramee verstand das Raunen der Vanoren. Agmina, die ebenfalls das Rauschen der Blätter und das Singen des Windes vernahm, war jedoch nicht imstande, die freundliche Botschaft herauszuhören. Für die Kammerfrau war es einfach ein naturelles Geräusch, das von den verschiedenen Bäumen ausging.
Larirades, Endira Uminura Kagars, Jussis Lerovan Vapor Eklat Vukus.
Die beiden Sonnen standen nun schon recht tief, und Emperor Arms glaubte nicht, dass sie an diesem Tag noch das Land Kitron erreichen würden. Doch das wäre nicht schlimm, solange sie hier verweilen würden. Im Schoße des Zauberwaldes hätten die Gefolgsleute der Kaiserin und sie am allerwenigsten etwas zu befürchten. Der Forst würde sie beschützen, um jeden Preis. Und Vi Magic war ja noch nicht anwesend. Wenige Stunden, nachdem sie den Zauberwald betreten hatten, ritt ihnen der weiße Magier auf seinem Rassort bereits entgegen. Sein hellblauer Mantel flog wallend im Wind, und der große Schlapphut schien an dem kahlen Haupt des Zauberers angekleistert zu sein, denn dieser saß fest auf dem Kopf. »Gegrüßet seist du, Vi Magic!« Endira strahlte, als sie des Zauberers sichtig wurde. »Hattet ihr mit dem Galadran Erfolg?« Vi Magic lüftete kurz den Schlapphut, und sein Kahlschädel blitzte im hellen Licht der Sonnen auf. Seine Miene verriet nichts. Er blickte freundlich und besonnen wie stets aus dem Antlitz.
»Bedaure nein«,
antwortete der weise Magier galant.
»Tagsüber ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass mein spirituelles Auge in den Kshairoffern eintauchen kann. Doch einen Versuch war es allemal wert.«
Schloss Magic seine kurz und bündige Aussage ab. Er lenkte sein Pferd neben die kaiserliche Kutsche und trabte nun wie alle anderen den breiten Waldespfad entlang. Die Bäume waren voller Laub, und dicht standen ihre saftigen Kronen zusammen. Das Sonnenlicht kam nur schwer durch das Blätterdach hindurch, und dennoch war es taghell in dem Forst. Vi Magic bot sich als privater Fremdenführer an, und er erzählte so manche Geschichte über diesen und jenen Vanor.
»Diese Buche«,
und der Zauberer deutete mit einer flüchtigen Handbewegung auf einen bestimmten Baum. Es ging aber so rasch, dass alle bereits vorüber waren und nicht wirklich wussten, welchen Vanor er genau meinte.
»Sie hat mich einmal vor Feen Xyden vor einem verehrten Smeens bewahrt. Jene Kreatur kam völlig und unerwartet in den Zauberwald und hätte mich eiskalt bei der Meditation erwischt.
Der Wald verwehrte niemandem den Zugang, das lag nicht in seiner Natur. Doch er schützte sich und die Aufrechten vor Übel und vor aller Grausamkeit. Magic zeigte nun direkt nach Norden und meinte, dass hier in etwa 100 Bais Entfernung die mystische Spitze aus dem Laubdach ragte.
4000 Meter geht die Spitze gegen den Skia,
lächelte der Magier belustigt.
Neben dem Ice Mountain ist die mystische Spitze der höchste Berg in diesem Land. Selbst die heilige Bergkette des Lichts hat nur knapp 3000 Meter Höhe.
In der Ferne konnten sie ein gleichmäßiges Plätschern vernehmen. Nach dem Eintritt in den Zauberwald verstummte das sanfte Dösen des Esk Onax Vos. Niemand konnte sich nunmehr an die Laute des Flusses erinnern, obgleich sie ja dennoch zu hören hätten sein müssen. Ob die Klänge des Forstes das Rauschen des Stromes übertönt hatten? Keiner konnte dies beantworten, doch jetzt vernahmen sie das Plätschern wieder, und der weise Zauberer erklärte, dass hier der Esk Onax Vos noch ein recht schmaler Bach sei, der einfach und schlicht den Namen Onax Rivulet trug.
Erst ab der Mitte des Hopewell County betitelt sich der Fluss Esk Onax Vos,
fügte Vahi Magic hinzu.
Es wäre eine lächerliche Phrase, dieses Bächlein schon hier Esk und Vos zu nennen. Das könnte niemandems wirklicher Ernst sein.
Distinguiertes Lachen wurde von allen Beteiligten angestimmt. Vahi Magics Äußerung hatte etwas Belustigendes, obgleich der Kern der Sache schon einen ernsten Hintergrund hatte. Aber niemand von ihnen würde ernsthaft auf diese dumme Floskel kommen. Ein Bach kann nicht River genannt werden und ein Strom später nicht mehr mit dem Wort Bach betitelt sein. Wiederum vergingen einige Stunden, die Luft des Waldes war mild erfrischend und der sanfte Windhauch ließ keine Müdigkeit bei Ross und Reitern aufkommen. Meile um Meile legten sie zurück. Und der Zauberer, der seinen magischen Wald wie seine sprichwörtliche eigene Seele kannte, gab an, dass es nunmehr etwa 10 Bajis bis zur Grenze zum Kitronlande wären.
»Die weiten Prärieebenen werden wir noch vor Anbruch der ersten Dämmerung erreichen«,
sprach Magic wissend.
»Auch können wir noch tief ins Landesinnere vorstoßen, bevor uns die Nacht zum Rasten einlädt. Ich bin der Meinung, dass wir die Hälfte der Strecke bis zum Palast König Arix noch zurücklegen können.«
Und Vahi Magic sollte mit seiner Vorhersage recht behalten. Emperor Arms musste sich eingestehen, dass seine Vermutung fehlgeschlagen war. Das Gefolge erreichte kurz vor dem Anbruch der Abenddämmerung den Waldrand des magischen Forsts, und Xaldin trieb die vier starken Randars geschickt durch eine breite Öffnung der Baumfront hindurch. Die Soldaten waren schon vor einigen Stunden vorausgeritten, um das umliegende Gebiet zu erkunden. Xaldin hörte beim Durchfahren der Lücke ein aufsteigendes Rauschen aus dem grünen Laube. Er blickte kurz zurück und sah, wie sich die Bäume wieder zu der dichten Umzäunung zusammenschlossen. Es sah in dem aufziehenden Halbdunkel etwas gespenstisch aus. Mit ein wenig zu viel Fantasie könnte man Dinge sehen, die es überhaupt nicht gab. Dürre Arme, die klauenähnlich waren und nach einem griffen. Doch das alles waren Trugbilder der Sinne. Die Vanoren hatten ihren Willen, ihre Macht und ihre Loyalität. Und sie würden sich niemals gegen das Kaisertum oder einen der treuen Gefolgsleute stellen. Ero Endira, Xionax Lakan, Ugris Mida, Uingit Uponomi Herd. Die Kaiserin lehnte sich weit aus dem Fenster ihrer Kutsche, und als ihre Equipage den Zauberwald hinter sich ließ, rief Endira lautstark dem Forste zu:
Kuyaunt, Inshallahruya Megaton Ki.
Auch Alkmina hatte das Rascheln im Blätterdach vernommen. Doch sie konnte wiederum keine Worte daraus erhören, Xaldin auch nicht. Aber er hatte gesehen, wie sich der Ausgang zum Zauberwald wie aus Geisterhand geschlossen hatte. Das gab dem Dent zu denken.
»Er heißt Zauberwald«,
dachte Xaldin still bei sich, als er die Kutsche über die sanft ansteigende Prärie von Kitron führte.
»Womöglich ist das nicht nur sein Name allein. Vielleicht besitzt dieser Wald auch seine eigene Magie.
Diese Gedanken verfolgten den Diener der Kaiserin. Er hätte es aber niemals gewagt, seine Herrin darüber zu befragen. Doch vielleicht könnte ihm Emperor Arms eine Auskunft darüber geben. Der Waffenmeister hatte bei Endiras Benehmen keine Verwunderung und keinen Argwohn gezeigt. Konnte er auch das Raunen des Waldes verstehen? Die Soldaten, die ein ganzes Stück vorausgeeilt waren, kehrten nun einzeln zurück und berichteten, dass alles ruhig und still in diesem Lande sei. Sie nahmen erneut ihre Positionen um die Kutsche der Kaiserin ein, und Xaldin blickte sich nun in der Grafschaft Kitron um. Die Schatten der Nacht legten sich allmählich über die Prärie, und außer einem Zug von Nachtvögeln, die auf Beute ausflogen, waren keine Tiere mehr zu sehen. Die Prärie selber war flach, stetig ansteigend, und die Stadt Argor war auf eine Klippe gebaut worden. Es gab hier weit und breit keine Bäume, nur Erde und Gras. Vereinzelte Büsche wucherten aus dem Boden, doch ansonsten war es ein weit überschaubares Land. Xaldin war noch niemals hier gewesen. Nach seinem Fortgang aus der Heimat war es ihm gelungen, sofort in die Dienste der Kaiserin zu treten. Vai Magic und Emperor Arms ritten schweigend neben der Kutsche her. Nur im Inneren der Equipage sprachen Alkmina und die Kaiserin leise miteinander. Die Kammerfrau wollte wissen, ob der Wald wirklich zu ihr gesprochen hatte, und Endira bejahte dies. Es war ja auch kein Geheimnis, und deshalb erzählte sie im Detail.
»Ja, er verabschiedete mich«, sprach sie, »und er drückte seine Hoffnung aus, dass wir uns in naher Zukunft wiedersehen.«
Alkmina blickte ungläubig drein. Nicht, dass sie an den Worten ihrer Herrin zweifelte. Ihr war vielmehr die Tatsache unbegreiflich, dass Bäume sprechen konnten.
»Heißt das«, fragte die Kammerfrau weiter, »dass jedes Rauschen der Blätter gesprochene Worte sind?«
Endira May lachte vergnügt. Das zarte Gesicht der Kaiserin war ohne Makel. Die Augen leuchteten wie klare Gebirgsseen, kräftig blau und unergründlich tief. Ihre Nase hatte die Form eines kleinen spitzen Hügels. Stupsnase sagte man auch dazu. Ihr Mund zeigte eine natürliche Röte. Volle Lippen, die in ihrer über 100 xydischen Amtsperiode nur die reine Wahrheit gesprochen hatten. Endiras Haar war knielang und von einer honiggoldenen Farbe, welche sogar das gleißende Licht der beiden Onyxensonnen übertraf. Dicke Strähnen zierten das Antlitz. Weich fiel das Haar über die Schultern und umrahmte die Noblesse wie ein leuchtender Schein. Auf der Stirn der Kaiserin prangte der ehrwürdige Diamant des Kaiserturms. Das Diadem war mit Gold beschlagen, und in dem silbernen Reif war eine verschnörkelte Inschrift zu lesen. »Medica Usrak, Ibolet Hervalin«. Alkmina kannte schon seit Jahren diese Gedenkschrift auf dem kaiserlichen Diadem. Doch die Worte waren in einer sehr alten Sprache des Planeten verfasst, und der Kammerfrau war diese Linguistik fremd. Also ließ sie dieses Rätsel, welches nur für jene eines war, die die Worte nicht verstanden, auf sich beruhen und kümmerte sich nicht darum.
»Es ist ein klein wenig komplizierter«, antwortete die Kaiserin sanft. »Aber im Großen und Ganzen richtig. Der Zauberwald, der heute das größte und mächtigste Gehölz auf diesem Planeten ist, hat sein Eigenleben. Er sieht und beschützt. Er schützt alle, die ihm freundlich gesinnt sind, aber am meisten sich selber. Kein böser Handstreich kann gegen diesen Wald geführt werden. Keine Kreatur der Finsternis findet Ruhe zwischen den Vanoren des Forstes.«
Endira erzählte noch ein wenig mehr über jenen Wald, und Alkmina hörte gespannt zu. Die Reise zu Maiz Varan, dem Schlosskönig Arix, setzte sich fort. Erneut vergingen Stunden. Jetzt, wo sie den Zauberwald lange verlassen hatten, zeigte sich bei Pferd und Reiter die aufkommende Müdigkeit. Durst und Hunger quälten sie. Die Körper sehnten sich nach ein bisschen Ruhe, und der Schlaf kündigte sich mit jedem Meter, den sie zurücklegten, mehr und mehr an.
Ich schlage vor.
Ergriff nun nach längerer Sprachpause Vai Magic das Wort.
Dass wir an der Wasserstelle vor uns die Nacht verbringen. Es ist längst der Mond aufgegangen und wir alle könnten eine Pause gut vertragen. Der Weg, obgleich er weiterhin eben ist,
setzte der Waffenmeister hinzu,
ist auch kaum mehr zu erkennen. Wir laufen trotz aller geografischen Kenntnisse Gefahr, zu nahe an die Klippen zu gelangen.
Diese Worte waren nicht übertrieben. Man konnte die Brandung des Meeres deutlich hören und die Luft roch würzig nach Salz. Der abendliche Wind trug die feuchte Luft, in der man den frischen Atem des Ozeans schmeckte, zu den Reisenden herüber, und es fühlte sich sogar so an, als kämen mit dem Lufthauch auch einige verehrte Wasserspritzer mit.
»Jerf«,
gebot der Zauberer,
»haltet ein!«
Er hatte dieses Wort etwas energischer und lauter gesprochen als beabsichtigt, aber er wollte nicht, dass einer der Gefolgsmannschaft oder gar die kaiserliche Kutsche selber sich in der Dunkelheit der Nacht verlor. Noch schien nur fahl der Mond, die Sterne und das kräftige Mondlicht kamen erst mit der Mitternachtswah zur Geltung, und die war noch geraume Zeit entfernt. Xaldin zog fest an den Zügeln und veranlasste die Randas somit zum Stillstand zu kommen. Auch Emperor Arms und die Soldatenkrieger stoppten ihre Pferde. Die Wasserstelle war nicht sehr groß, eher mehr wie ein vergessener Tümpel. Aber das Nass in ihm war kühl und frisch, es war rein und kristallklar. Drei Bäume umgaben den Weiher und ließen darauf schließen, dass man sich der Stadt Argor näherte. Die Prärie selber war ja wahnorlos, doch die Reichsstadt des Ketronlandes war gesäumt von den unterschiedlichsten Bäumen. Und es gab dichte Haine am nordischen Rand der Klippen, dort, wo sich zur Tageszeit die Onyx-Antilopen aufhielten.
»Errichtet für die Kaiserinnen das Nachtquartier!«
Vai Magic teilte die Soldaten zu den Arbeiten ein, und während Xaldin das Abendbrot bereitete, machte sich Endira am reinen Quellwasser des Teiches mit der Hilfe von Alkmina frisch. Das Zelt, der Ruheplatz für die Kaiserin, war schnell errichtet. Alles dafür Notwendige befand sich gut verstaut in der Equipage Endiras, und die Soldaten stellten die Unterkunft rasch und fachmännisch auf. Die erste Dämmerung hatte sich längst in den Abend gewandelt, und man konnte rings um das Lager die Grillen zirpen hören. Das Rauschen des nahen Meeres klang wie Musik, wie eine kleine Nachtmelodie. Und Friede legte sich über die ermüdeten Knochen der Gefolgsleute. Selbst Vai Magic, der für sein fortgeschrittenes Alter eine Rossnatur zu haben schien, labte sich still an dem betäubenden Klang der Meeresbrecher. Der Mond nahm langsam an Stärke zu und am Corona erschienen die ersten Sterne. Xaldin hatte ein großes Feuer entfacht. In den frischen Duft des Ozeans mischte sich das köstliche Aroma des Abendmahls. Proviant hatten die Reisenden genügend bei sich, und so zauberte der Diener eine Vielfalt von Speisen herbei. Es gab wilden Reis mit verschiedenen Gemüsesorten, in Flammen gegartes Antilopenfleisch und heißes Brot. Es war eigentlich ein Gelage, zu dem sich die kaiserliche Gefolgschaft nun niederließ. Emperor Arms lag lang ausgestreckt im weichen Gras, und auch der weise Magier hatte es sich am Lagerfeuer bequem gemacht. Er paffte an seiner langstieligen Pfeife, und der blaue Dunst des Tabaks stieg andächtig gegen den Nachthimmel.
»Essen fassen«,
bekundete Xaldin den anderen. Er richtete für seine Herrin einen nicht allzu großen Teller her und servierte ihn anschließend Endira persönlich. Es wäre eigentlich standesgemäß gewesen, wenn die Kaiserin ihr Mahl im Zelt, geschützt von den Soldaten, verzehrt hätte. Doch Endira wollte das nicht. Sie widersetzte sich dieser überholten Tradition und blieb viel lieber an der Seite ihrer Vertrauten. Und so kam es, dass das höchste Geschöpf auf diesem Planeten zusammen mit allen anderen am Lagerfeuer saß und für einige Stunden die Sorgen und Probleme des Alltags hinter sich ließ. Frisches Quellwasser aus dem Weiher wurde zum Trunk gereicht, und während man aß, herrschte um den Lagerplatz eine exzellente Stille, die nur von der nächtlichen Musik und dem Rauschen des Meeres durchzogen war. Die Zeit ging nun sehr nahe an die Mitternachtswar heran, und Endira machte, begleitet von Alkmine und einem Soldaten, im Anschluss noch einen kleinen Verdauungsspaziergang durch die friedliche Prärie von Kitron. Der kommende Tag würde sie weiter nach Argor und im Anschluss noch nach Quaid in der Grafschaft Midget Slope führen. König Arix von Argor war der Einzige gewesen, dem Endira eine kurze Nachricht zukommen lassen hatte. Seit sie das 7. Kaisertum von Onyx bestiegen hatte, war ihr vieles offenbart worden. Manches trug Freude in sich, anderes war von finsteren Schatten überflügelt.